Die Verehrung der Heiligen und Seligen, Thema heute im zweiten Teil beim Katechismus. Sie hören Gabi Fröhlich im Gespräch mit dem Passionisten Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Die Verehrung der Seligen und Heiligen, das ist nicht einfach schmückendes Beiwerk in der Kirche und in der Frömmigkeit, sondern das gehört zum wesentlichen Bestandteil des christlichen, näherhin des katholischen Glaubens. Dem entspricht dann auch, dass wir es im Glaubensbekenntnis feierlich bekennen. Und wenn so etwas stattfindet, ein eigener Punkt im Glaubensbekenntnis, dann ist das auch Thema für den Katechismus. Unter anderem schreibt der Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 956 und zitiert dabei das Zweite Vatikanische Konzil, die Kirchenkonstitution, denn dadurch, dass die, die im Himmel sind, inniger mit Christus vereint werden, festigen sie die ganze Kirche stärker in der Heiligkeit. Hören sie nicht auf, beim Vater für uns einzutreten, indem sie die Verdienste darbringen, die sie durch den einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Christus Jesus, auf Erden erworben haben. Daher findet durch ihre brüderliche Sorge unsere Schwachheit reichste Hilfe. So das Zweite Vatikanische Konzil, und der heilige Dominikus wird ebenfalls hier zitiert: Sterbend zu seinen Ordensbrüdern sagte er, weint nicht, nach meinem Tod werde ich euch mehr nützen und euch wirksamer unterstützen als während meines Lebens. Die Verehrung der Seligen und Heiligen, Teil 2, heute im Katechismus, hören Sie Gabi Fröhlich im Gespräch mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld.
Pater Lukas, wir sind ganz gut in die Tiefe gegangen, in das Warum Heiligenverehrung nach Überzeugung der katholischen Kirche Sinn macht, warum wir das weiter pflegen. Seit frühesten christlichen Zeiten, seit den biblischen Zeiten im Grunde und dann später die Märtyrerverehrung sehr stark im frühen Christentum. Wie hat sich denn das dann weiterentwickelt nach diesem frühen Christentum? Wie ist da die Tradition weitergeführt worden in der katholischen Kirche?
Ja, ich meine, Heiligenverehrung hat sich zunächst einmal sehr, ja, sehr intensiv und auch natürlich entwickelt. Der große Bruch, das hatten wir eben ja schon mal kurz angedeutet, kam ja mit der Reformation, ja. Dort kamen dann die Einwände gegen die traditionellen Elemente von Verehrung der Heiligen. Ja.
Bevor wir darauf zu sprechen kommen, gleich nochmal, es gab dann irgendwann mal aber einen Moment, wo dann die Kirche beschlossen hat, eben weil so wild, vielleicht, ich sage es jetzt mal salopp ausgedrückt, wild in alle Richtungen verehrt wurde, dass man gesagt hat, nee, wir führen da echte Heiligsprechungsprozesse ein. Die Kirche, die muss entscheiden, wer ja, wer nein.
Ja, genau, das war, also der erste, ich sage es jetzt mal so, der erste ordentlich geführte Prozess war, wenn ich richtig informiert bin, der heilige Ulrich von Augsburg. Das war so der erste, wo man gesagt hat, da wird auf das Leben geschaut, da muss untersucht werden. Da muss ein Wunder her, sage ich mal so salopp.
Und das Wunder so als Fingerzeig vom Gott, Himmel, der Heilige ist wirklich hier oben bei uns angekommen und ja, wirkt als weiter.
Als Bestätigung quasi, ja. Es ist ja zunächst einmal der Tugendgrad, der festgestellt wird. Das sagt, dass die Person im Sinne der Kirche, im Sinne des Glaubens korrekt gelebt hat und die Tugenden des Glaubens gelebt hat und verwirklicht hat. Und dann aber hat man gesagt, muss der Himmel noch bestätigen, wenn man das so will. Ja. Und das ist durch ein Wunder dann gekommen.
Außer bei den Märtyrern, wo man gesagt hat, dass das Martyrium an sich die absolute Sicherheit gibt.
Ja, genau. Mhm. Dass dieses Blutvergießen eigentlich schon, dass darin die Kraft des Glaubens oder die Gnade auch sichtbar wird. Ja, dass ein Mensch zu einem solchen Schritt fähig ist, das sind wir ja nicht aus eigenen Kräften, sondern da wirkt ja schon der Herr in den Betreffenden.
Und das zeigt also, dass die Kirche dann irgendwann einmal, die kirchlichen Verantwortlichen, dann die Verantwortung gespürt haben, zu sagen, wir müssen das ein bisschen eingrenzen, wir müssen klarstellen, damit das Kirchenvolk auch eine Orientierung hat, nicht? Dass man, das zeigt aber, dass da sich ja diese Heiligenverehrung schon stark im Volk entwickelt hatte.
Ja, und es ist eine Sicherheit, die man dem Volk gibt, ne? Also die Kirche sagt quasi, das sind die Personen, deren Leben wir untersucht haben und die auch ist es ja auch wichtig für eine Heiligsprechung oder eine Seligsprechung, dass die betreffende Person eine Verehrung im Volk hat, ja. Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, der hat eigentlich ganz gut gelebt, den sprechen wir jetzt mal heilig oder da schauen wir mal, ob wir den heilig sprechen, sondern man vertraut ja auch ein Stück weit dem Volke Gottes, das dann den Menschen, den Verstorbenen verehrt, wo eine Verehrung einsetzt, wo man sagt, das Volk hat ein gutes Gespür für jemanden, oder ob sie den Weg des Glaubens überzeugend gegangen ist. Ja.
Und dann kam dann dieser Bruch der Reformation, von dem Sie eben schon gesprochen haben.
Mhm. Mhm. Und das Konzil war dann wieder da, also das Zweite Vatikanische Konzil, was wieder ganz bewusst eine Ordnung in die Heiligenverehrung gebracht hat, beziehungsweise die Heiligenverehrung auch wieder gewürdigt hat und gesagt hat, es ist wichtig, dass wir diese Heiligen und Seligen haben, denn ja, sie sind das helle Licht in der Kirche. Ja. Und deshalb ist es wichtig, in diesem Kreislauf des Jahres immer wieder die Heiligen anzurufen und zu verehren. Ich glaube, wir müssen noch mal aufpassen und müssen uns im Klaren sein, dass es bei Heiligenverehrung um Verehrung und um die Bitte der Fürsprache geht bei Gott, nicht um die Anbetung. Ja. Das hört man ja auch immer wieder als Kritik bei Leuten. Ihr betet eure Heiligen an, ja. Das tun wir nicht. Anbetung kommt ganz alleine Gott zu. Wir verehren sie. Wir bitten sie, bei Gott für uns Fürsprache einzulegen. Also wir machen sie quasi zum Mittler unserer Gebete auch, ja. Und ich denke, das ist das Wichtige, das auch heute vielleicht wieder ins Bewusstsein der Leute zurückzuholen, ja. Dass es um eine Verehrung geht. Und da hat das Konzil schon die Weichen gut gestellt, ja.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Zeitpunkt der Reformation schauen, gibt es da vielleicht auch Punkte, wo man manchmal verstehen kann, warum sich Luther und diejenigen, die ihm anhingen, auch gegen gewisse Formen von Heiligenverehrung gewehrt haben? Gibt es sowas, so wie bei anderen kirchlichen Praktiken, wo man im Nachhinein gesehen hat, das war wirklich ein bisschen ausgeartet? Ich habe das eben so ein bisschen aus Süditalien geschildert. Da sagte eben ein italienischer Priester, dass ihm kommt die Glaubenswelt in manchen süditalienischen Ortschaften doch eher vor wie eben diese antike Götterwelt, noch nur mit anderen Namen. Und das sagt ein katholischer Priester. Also kann es auch sein, dass es da manchmal auch Auswüchse gegeben hat oder auch noch gibt in manchen Regionen bei uns, wo dann hinterher gesagt wurde, also so, das kann es jetzt auch nicht sein. Irgendwo ist Jesus Christus doch das Zentrum und nicht die Mutter Gottes.
Ja, und man hat es sicherlich auch ein Stück weit, hat es in der Gefahr gestanden, einen magischen Touch zu bekommen, ja. Und wenn wir nochmal auf die Reliquien zurückkommen. Mhm. Es war ja dann auch ein Wettbewerb im Reliquiensammeln, ja. Da ist ja von Heiligen manchmal gar nichts mehr übrig geblieben. Ja.
Auch im Handel ein regelrechter
Handel. Ja, genau. Und da hat die Kirche ja dann auch gesagt, so geht's nicht, ja. Und auch heute, das Konzil und auch die Vorschriften der Kirche sagen ja auch, es muss alles vermieden werden, was den Anschein erwecken kann, dass jemand Reliquien sammelt. Ja. Es geht nicht darum, dass niemand Reliquien besitzen darf, ja. Aber es geht darum, dass man sie nicht hortet. Ja.
Das ist also kein Sammlerobjekt und es hat auch vor allem nichts mit einem Talisman zu tun.
Genau, sondern sie sind uns anvertraut, zur Verehrung auch anvertraut, aber der Wirkende durch diese Heiligen ist Gott. Ja? Sie sind uns Fürsprecher beim Herrn. Ja? Das gilt es, glaube ich, immer wieder zu betonen, ja? Dass durch die Heiligen letztendlich auch immer der Herr, immer Gott kommt, ja, mitkommt. Ja? Jemand hat mir mal gesagt, eigentlich sind die Heiligen unsere stärkeren Brüder und Schwestern. Ich glaube, dass das ein ganz schönes Bild ist, ja. Ich sehe, wenn ich auf mein Leben schaue, ich kann mich herrlich an den Heiligen festhalten, ja. Und die helfen mir in meinem Alltag auch, ne? Also so mein Geheimtipp ist der heilige Josef, ja. Wenn es nicht weitergeht, muss er ran. Da muss er mir beim Herrn die Gnaden erbitten, die wir brauchen, ja. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass die Gnaden, die dann geschenkt werden, nicht vom Heiligen kommen, sondern durch den Heiligen. Die Gnade selbst kommt vom Gott. Mhm. Ich glaube, dass wir eine gesunde Reliquienverehrung brauchen, ja. Dass wir diese Kostbarkeiten, dass wir die Reliquien unserer heiligen Brüder und Schwestern haben, dass wir die verehren sollen, dass wir die würdig aufbewahren sollen. Das ist wichtig, ja, dass man jetzt nicht sagt, das darf es nicht mehr geben. Ja. Noch einmal, auch durch die Reliquien oder auch gerade durch die Reliquien kommt der Segen Gottes auf uns. Ja.
Wenn ich das höre, was Sie eben gerade gesagt haben, der heilige Josef ist mein Geheimtipp, wenn nichts mehr geht, dann muss er ran. Ich habe von einem alten Ordensmann auch mal gehört, der auch den heiligen Antonius sehr verehrte, auch ein Bild von ihm auf dem Schreibtisch hatte, und irgendwann hatte er seine Brille verloren und war sehr erbost, als er die Brille nicht fand. Auch nach Anrufung des heiligen Antonius tauchte die Brille nicht sofort auf, und er dann hat wohl offensichtlich ein sehr vertrautes Verhältnis zu dem Heiligen gesagt und hat ihm das Bild angeschaut und hat gesagt: Antonius, wenn du mir nicht sofort die Brille wiederfindest, drehe ich dich um. Also es gibt da man hat so manchmal seine persönlichen Vorlieben. Wenn ich mich jetzt aber so in die Haut eines echten, gestandenen Protestanten hineinversetze, ich habe da einige im Freundeskreis und die würden prompt zurückfragen, warum? Mein Geheimtipp ist Jesus Christus selbst. Ich kann doch direkt zum Herrn gehen, wenn es doch sowieso er ist, der durch die Heiligen wirkt.
Naja, aber ich muss ja nicht alleine gehen, ne? Ich meine, ich kann ja auch mit den Heiligen gehen. Ja, ich weiß ja nicht, ob sie Geschwister haben. Ja? Aber wenn ich so an meine Kindheit denke, ist es immer einfacher, mit meinem Bruder zu meinen Eltern zu gehen, wenn wir was ausgefressen hatten oder wenn wir was wollten, als alleine. Und ich glaube, so ähnlich kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Ja? Und schließlich sind die Heiligen ja schon in der Anschauung Gottes. Die sind schon ganz nah dran. Ja. Da können wir unsere Gebete und Anliegen noch viel näher bringen, ja. Mit noch viel mehr Kraft. Ja.
Ich habe auch mal von jemandem gehört, der auch seine Anfragen an die Heiligenverehrung der Katholiken hatte und dem es irgendwann mal nicht so gut ging, der krank war und dann seinen katholischen Freund bat: Kannst du für mich beten? Wir sind eigentlich, nehmen wir es als selbstverständlich an, die Bitte auch zu jemand anders zu gehen, seien wir nun evangelisch oder katholisch, dann zu einem Freund zu gehen und den zu bitten: Kannst du für mich beten? Ich habe da was Wichtiges. Und wir wissen alle, wie viel Kraft ein unterstützendes Gebet hat, wenn wir uns einer schwierigen Aufgabe stellen oder wenn eine schwere Krankheit da ist oder so. Bei den lebenden Geschwistern im Glauben erscheint uns das ganz natürlich.
Ja, vielleicht ist auch das Problem, was wir damit haben, dass wir die Kirche viel zu sehr erden. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Dass es uns nicht mehr gelingt, die Kirche des Himmels, die Kirche des Reinigungsortes und die Kirche der Erde als eine Einheit zu sehen, ja? Sondern, ich sage das jetzt mal ganz salopp, das sind die da oben, ja, die haben es geschafft. Und wir hier unten müssen halt noch fleißig strampeln. Ja. Wir sind aber die eine Kirche. Das sind unsere Brüder und Schwestern, die in der Vollendung sind. Wir sind der eine Leib. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtige zu sehen. Ja. Und da passt dann das, was Sie gerade gesagt haben, man sagt dann halt zu Freunden oder Bekannten: Betet für mich, ja. so wie wir zu unseren Bekannten und Freunden sagen, sie sollen für uns beten, so können wir das zu den Heiligen auch sagen. Betet für mich, betet für mich, betet für uns.
Und ganz instinktiv bitten wir Menschen, von denen wir wissen, dass sie ein sehr inniges Gottesverhältnis haben, besonders gerne um ihr Gebet.
Genau. Das kommt ja immer, wenn ich im Habit unterwegs bin. Die Leute können der Kirche noch so fernstehen, noch so kritisch. Fast immer am Ende des Gesprächs kommt, aber beten können sie schon für mich. Oder beten sie für mich, ja. Wahrscheinlich, weil man uns einfach eine Gottesnähe zutraut, ja, oder eine bessere Beziehung zu Gott zutraut. Und da sind wir wieder bei den Heiligen. Die haben sicherlich eine bessere Gottesbeziehung oder eine nähere Gottesbeziehung als wir. Ja, einfach weil sie schon in der Vollendung sind.
Die Verehrung der Heiligen und Seligen. Wir sprechen mit dem Passionistenpater Lukas Temme und Frau Dülp aus Mainz ist nun in der Leitung. Ich grüße Sie, Frau Dülp.
Grüß Gott. Ich möchte mal speziell auf die Heiligenverehrung eingehen, die ein einzelner Gläubiger hat. Ich glaube, es gibt immer Heilige, die einem nahestehen und solche, die einem etwas ferner stehen. Wenn ich das mal von mir sagen darf, mein Ordensvater Benedikt, ich bin Benediktineroblatin, der steht mir sehr nahe und ich bete zu ihm voller Vertrauen. Und wenn ich mal auf die Heiligen der jüngsten Kirchengeschichte, Johannes Paul, wie er 2005 gestorben ist, habe ich ins Kondolenzbuch am Mainzer Dom geschrieben, Johannes Paul, ich bete für dich und bald werde ich zu dir beten. Das war mir vollkommen klar, dass er ein Heiliger wird. Ich bin im 1995 mit einer geistlichen Frauengruppe persönlich in einer kleineren Audienz begegnet. Er hat mit jeder der 200 Frauen versucht, persönlich zumindest ihr die Hand zu geben. Und ich hatte diese Freude, weil ich dabei war. Und das hat mich so beeindruckt. Ich bete auch zu ihm für Menschen, um die ich mich sorge, für Menschen, die mich um mein Gebet bitten. Das ist eine ziemlich lange Latte und die wird immer länger. Und da rufe ich auch ihn als Fürsprecher an. Oder meine Namenspatronin Walburga, die ist mir auch sehr nah. Ich habe auch Bilder von ihr. Das sind Gemälde, weil es ja im 8. Jahrhundert noch keine Fotografie gab. Und so gibt es auch Heilige, die mir ferner stehen. Also Escriva zum Beispiel oder der Pater Pio. Die stehen mir ferne. Woher das nun kommt, dass einige einem ganz nahe stehen, die Beispiele habe ich genannt, oder ferne, das weiß ich nicht, nur ich gebe es mal so weiter, so ist das bei mir.
Ja, ich danke auch noch für den Hinweis, Frau Dülp, die Sie genannt haben. Sie sind mal einem begegnet, der später heilig gesprochen wurde, Johannes Paul, und Sie haben gesagt, Sie haben schon da auch dieses ganz Besondere in ihm gespürt. Und ich denke mal, das ist ja oft bei den Heiligen, Seligen so gewesen, dass die Menschen, die ihnen um sie herum waren, die mit ihnen in Kontakt kamen, schon zu ihren Lebzeiten gespürt haben, in diesem Mensch drückt sich etwas von Gott ganz klar sichtbar aus. Der ist ganz durchlässig.
Ja, große Gottesnähe. Ich sage zum Beispiel zu ihm, hilf mir, dass ich Jesus Christus jeden Tag mehr liebe. Und da hilft er mir auch. Das ist, wenn ich mal für mich bete, aber ich bete sehr oft eben für junge Menschen, die nicht mehr glauben, die nicht getauft sind und die ich kenne. Und glaube, dass er da was tut. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja. Dankeschön, Frau Dilt.
Bitteschön.
Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir uns, so wie die Hörerin gerade gesagt hat, unsere Heiligen suchen, ja. Heilige suchen, wo ich eine Beziehung zu aufbauen kann, die mir in meinem Glaubensleben weiterhelfen, wo ich mich so anhängen kann und sage, wenn ich die Probleme habe, wenn ich für Leute bete oder so, da seid ihr meine Mannschaft, die das von den Herrn trägt, ja. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir das tun, dass sich jeder seine Heiligen sucht. Ja. Und man spürt ja auch, zu dem habe ich eine Beziehung. Das hat die Hörerin ja auch gesagt, da habe ich eine Beziehung zu. Und das kann ich nur jedem empfehlen.
Hm. Ja. Ja. Und nun eine letzte Hörerin in dieser Sendung ist Schwester Beate aus Halle. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Gott vergelt für den Vortrag. Also, mir hat unwahrscheinlich gefallen, es ist eigentlich auch klar, dass Sie so darauf hingewiesen haben, die Heiligen sind ja nicht schon als Heilige geboren. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel an eine unserer Gründerin, Mutter Maria Merkert, die wurde 2007 selig gesprochen.
Das ist welche Orden, Schwester Beate?
Schwestern von der Heiligen Elisabeth. Wir sind eine Gründung aus Neiße in Schlesien. Mhm. Und ich verehre die eigentlich sehr. Für mich war das eine Frau, die auch sehr, wenn ich temperamentvoll sage, aber wahrscheinlich auch ein Choleriker war, sonst hätte sie das nicht geschafft, was sie geschafft hat. Und die Widerstände, die sie auch von Seiten der Kirche durchstehen musste. Wenn ich das manchmal so höre, denke ich, Mensch, ich hätte den Kopf in den Nacken geworfen, wenn ein Priester aus nichts und wieder nichts mich einer Kommunionbank übergehen würde, können Sie wohl wissen, dass ich zu dem nicht wieder gehe. Und das gefällt mir an der, so dass die menschlich war und doch ich war damals in Neiße bei der Seligsprechung und das hat mich überwältigt, wie die Bevölkerung von der Stadt, wie die Mutter Maria verehrt haben. Also jetzt habe ich noch was ganz lustig, was ein Stückchen lustig. Und da gehe ich natürlich gleich an Hüsten. Wir haben bei uns im Krankenhaus ein Muttergottesbild und Jahrzehnte bin ich da vorbeigegangen. Da war ich bestimmt schon so 30 Jahre im Kloster und da bin ich mal so vorbeigegangen. Die hatte das Jesuskind auf dem Schoß, also es steht so und hat einen Apfel in der Hand, ja. Und da habe ich mir das so angeguckt, da musste ich so herzhaft lachen. Dachte ich, wie so ein richtiger kleiner Lausbub. Und da habe ich gedacht, ja, warum soll denn Jesus kein kleiner Lausbub gewesen sein? Wir glorifizieren immer alles, ja. Wir denken immer, ja, die waren schon gleich heilig und da kommen wir nie ran. Mhm. Und das war irgendwo so. Und ich habe dann auch später, habe dann tatsächlich meine Meditation drüber geschrieben. Ich habe natürlich dann, es war noch nicht ausgegoren, habe ich bei Tisch davon gesprochen. Und meine frommen Mitschwestern, die fingen natürlich gleich mit dem Apfel, beim Apfel der Versuchung an. Ich sage, Mensch, jetzt Kinder, seht doch das mal so. Der gibt uns den, hält uns den Apfel hin und sagt, Mensch, komm, ich schenk dir, willst du ihn haben? Ich schenk dir alles. Mhm. Das hat mich so fasziniert. So
danke, dieses, Schwester Beate.
Ja, gut.
Ja.
Vergelt's
Gott, danke schön. Ja, das ist wahrscheinlich das, Sie haben es gesagt, weil der Herr selbst war von Kindheit an heilig, ist aber das Problem wahrscheinlich, dass wir uns die Heiligkeit manchmal einfach völlig falsch vorstellen, also etwas eher Langweiliges und sehr Ernstes und ebenso, wie man sich so die heiligen Darstellungen manchmal vorstellt.
Ja, aber ich glaube, wir kommen da nicht drum herum, dass wir uns bewusst machen, dass auch in uns die Heiligkeit grundgelegt ist durch die Taufgnade, ja. Und dass auch wir zu einer, sag's mal so, oder ein anderes Bild, vor meinem Fenster steht ein Strauch, der blüht, aber nicht alle Blüten blühen. Also stellen wir uns doch die Heiligen so vor, wie diese aufgebrochenen Blüten, die leuchten und in die Welt hinausstrahlen. Und dann gibt's aber auch die Knospen, die noch verschlossen sind. Ich denke, das könnten wir sein, ja. Hm. In diesen Knospen ist die gleiche Schönheit grundgelegt, die jetzt oben schon leuchtet. Hm. Ja, und ich glaube, da müssen wir hin.
Dankeschön, Pater Lukas. Ganz herzlichen Dank, Pater Lukas Temme, Passionistenpater. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag oder für Ihre Gedanken zum Thema die Verehrung der Heiligen und Seligen. Und ich denke, ich weiß schon, worum wir jetzt für Ihre am Ende Sie bitten, noch uns den Segen zu spenden, dazu zu spenden, dass diese Knospen bitte alle aufgehen mögen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen. Segne, behüte, begleite und bewahre euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld, die Verehrung der Seligen und Heiligen. Pater Lukas Temme war im Gespräch mit Gabi Fröhlich. Diese Sendung können Sie auch als Mitschnitt nachhören, entweder als Audio-CD, bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst oder direkt auf unserer Homepage horeb.org. Da steht das Ganze online abrufbar im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Hier im Programm folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Und auch diese Sendung beschließen wir mit Worten aus dem Katechismus, aus den Kurztexten. 960 lesen wir: Die Kirche ist Gemeinschaft der Heiligen. Dieser Ausdruck bezeichnet zunächst die Gemeinschaft an den heiligen Dingen, die Sancta, vor allem die Eucharistie, durch die die Einheit der Gläubigen, die einen Leib in Christus bilden, dargestellt und verwirklicht wird. Und in Punkt 962, wir glauben an die Gemeinschaft aller Christgläubigen, derer, die hier auf Erden pilgern, derer, die nach Abschluss des Erdenlebens geläutert werden und derer, die die himmlische Seligkeit genießen. Sie alle bilden zusammen die eine Kirche. Wir glauben desgleichen, dass in dieser Gemeinschaft die barmherzige Liebe Gottes und seiner Heiligen stets unseren Gebeten Gehör schenkt. Und auch in diesem Punkt zitiert der Katechismus der katholischen Kirche eine Heilige, nämlich die kleine Therese, die heilige Theresia vom Kinde Jesu. Ihr prägnanter kurzer Satz steht für fast alles, was wir hier gehört haben. Die kleine Therese sagt: Ich werde meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun.